Jetzt wollen wir in das Wort gehen und ich möchte mit etwas sehr Grundlegendem beginnen. Und wir starten mit Hebräer Kapitel 2. Und hier lesen wir Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Es gibt die große Gefahr für uns, dass wir am Ziel vorbeigleiten, obwohl wir alle das Richtige wollen und wollen Gott dienen, aber das ist eine Gefahr, am Ziel vorbei zu gleiten. Und ich möchte heute Morgen sprechen über das Ziel der Gemeinde, über die Aufgabe der Gemeinde. Was ist überhaupt der Auftrag der Gemeinde? Wofür gibt es Gemeinde? Wir alle haben Erfahrungen mit Gemeinde und wir denken alle, ja, ist doch ganz klar, das wissen wir. Aber das zu wissen oder sich erinnern, das schon mal gehört zu haben, ist etwas anderes, als das Ziel wirklich vor Augen zu behalten. Und es ist unser aller Erfahrung, dass wir im Gemeindealltag, im Gemeindebetrieb, in den vielen Details und vielen Dingen, die gelöst werden müssen, in Gefahr sein können, dieses Ziel zu verlieren aus den Augen. Und die Folge dann sind eine Menge von Aktivitäten, die eigentlich gar nicht hilfreich sind und die alles nur noch viel schlimmer machen, wie ein englischer Schriftsteller, seinen Namen werde ich mal diesmal nicht sagen, sonst gibt es wieder E-Mails, weil der ist nämlich nicht gläubig und dann sagt man, du hast ja wieder einen Ungläubigen zitiert. Ich folge da Paulus, der zitiert einen heidnischen Philosophen und schreibt das sogar in das Buch. Ja, also das darf man schon mal. Also dieser Schriftsteller schreibt dort, als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Was für ein bemerkenswerter Satz und wie zutreffend auf so viele Gemeinden, die scheinbar keinen Plan haben, die einfach nur noch existieren, um zu existieren und rotieren und eine Menge Wellen schlagen irgendwie. Aber es ist nicht mehr erkennbar, dass man wirklich im Herzen hat, worum geht's hier eigentlich, was wollen wir eigentlich oder was ist unser Auftrag? Und darüber möchte ich ja heute Morgen sprechen, über den Auftrag der Gemeinde. Gott hat ein Ziel für die Gemeinde und nach diesem Ziel müssen wir fragen, nach diesem Ziel müssen wir trachten und dieses Ziel soll eine lebendige, treibende Kraft in unserem Herzen sein und bleiben. Es ist ja seine Gemeinde, es geht um ihn und wenn wir aufhören zu fragen, ja, was will Gott überhaupt? Ja, wenn wir aufhören danach zu suchen, nach seinem Willen zu trachten, müssen wir keine zweite Entscheidung treffen, um unseren eigenen Willen durchzusetzen in der Gemeinde. Das ist automatisch. Wenn das Erste nicht mehr da ist, kommt das Zweite an die Stelle des Ersten. Ja? So ist es Gottes Gemeinde. Sie gehört ihm. Und das klingt so einfach und das klingt so banal, aber wenn man sich umschaut, dann sieht man, wie in der christlichen Landschaft diese einfache Wahrheit immer mehr verloren geht. Und die Gemeinde für die Menschen da ist. Die Gemeinde, ein Ort wird mit dem Anspruch, hier sollen sich doch die Menschen wohlfühlen. Und dann geht das ganz schnell weiter. Hier sollen sich alle Menschen wohlfühlen. Und das ist nicht, was die Schrift sagt. Paulus sagt zu Timotheus, er soll trachten nach Frieden mit all denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das heißt, Timotheus, du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du wirst keinen Frieden haben mit Menschen in der Gemeinde, die den Herrn nicht aus reinem Herzen anrufen. Weil diese Menschen haben keinen Frieden mit Gott. Sie erzeugen Unfrieden. Und weil wir für Gott stehen, werden wir mit ihnen auch keinen Frieden haben, sondern wir werden in einer geistlichen Auseinandersetzung sein. Das ist einfach so. Ja. Es geht um Gott selbst und um seine Pläne und um seine Gedanken und seine Absichten. Und da ist eine Strömung, wir nennen es den Humanismus, der möchte das Zentrum verschieben und das Zentrum wird jetzt der Mensch und nicht mehr Gott. Ein guter Bekannter von mir ist in einer Gemeinde gewesen zu Besuch und auf jedem, als er dort reinkam, auf jedem Sitzplatz lag ein Zettel mit dem Hinweis, wir bitten um das Händeaufheben während des Lobpreises zu verzichten, aus Rücksicht auf unsere Gäste. Na, das klingt aber entgegenkommend und fürsorglich und liebevoll. Aber man vergisst dabei, Hände aufheben ist ein Gebot Gottes. Und es ist ein Zeichen, dass Gott geehrt wird und dass wir mit seiner Gegenwart rechnen und dass unser ganzes Innerstes einfach auf ihn ausgerichtet ist. So wie kann ein Mensch im Namen des Herrn eine solche göttliche Anordnung außer Kraft setzen? Aus Liebe. Welche Liebe ist das dann da? Womit haben wir das dann zu tun? Die Gemeinde ist für Gott da. In einer Gemeinde, wo irgendwie Schwierigkeiten waren und wo die Stimmung nicht mehr so toll war, hat man Umfragen gemacht, um herauszufinden, wie viele Menschen sind jetzt hier unzufrieden. Ja? Und das ist eine richtig wissenschaftliche Analyse gewesen, hat viel Geld gekostet und war sehr aufwendig und so weiter. Und ich vermute mal, so wie alles betrieben wurde, mit längst nicht demselben Eifer wurde der Heilige Geist befragt, ob er unzufrieden ist und über was er unzufrieden ist. Aber die Menschen wurden alle interviewt mit vielen, vielen verschiedenen Fragen. Die Gemeinde ist Gottes Haus. Die Gemeinde ist für ihn da. Und die Frage ist nicht, ja, werden wir uns wohlfühlen und werden unsere Kosten kommen und wird es alles so sein, wie wir uns das vorstellen? Die Frage ist, wird es ihm gefallen? Ist es so richtig, wie er es haben will? Lass uns einmal beginnen im Alten Testament mit Gottes Beauftragung, Gottes Zielsetzung für sein Volk direkt nach der Befreiung, 2. Mose 19. Sie waren gerade herausgekommen aus Ägypten, aus einer Gefangenschaft, aus einer Sklaverei von über 400 Jahren und waren jetzt auf dem Weg in das gelobte Land, in das herrliche Leben der Freiheit und des Segens und des Wohlergehens. Das hatte Gott für sie bereitet. Aber das war nicht sein erstes und eigentliches Ziel. Und in 2. Mose 19 lesen wir, wie er sein Volk anspricht und wie er versucht, sie zu fokussieren auf das Wesentliche. In Vers 4, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Das Ziel der Befreiung war nicht der Segen, das gelobte Land. Das Ziel der Befreiung war die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Das war das Ziel. Und dann ein Unterpunkt dieses Ziels war dann auch das Leben im gelobten Land. Mose hat genau verstanden, im Gegensatz zu seinen Landsleuten, hat genau verstanden, dieses gelobte Land würde nur Sinn machen, wenn wir dort mit Gott sind und unter seiner Herrschaft sind. Er testet Mose und gibt ihm diesen Deal und sagt, pass auf, ich bleibe hier, ich gebe euch einen Engel mit und dann geht in das gelobte Land. Und Mose hat gesagt, wenn du nicht mit uns bist, was sollen wir da? Wie können wir in den Segen kommen? Wie können wir in dieses schöne Leben kommen? Und du bist nicht unser Gott. Ja, er hat verstanden, Gott kommt zuerst und dass dann unter seiner Herrschaft es uns gut geht und dass wir gesegnet sind, das ist eine Sache für sich. Aber das Ziel ist nicht der Segen, das Ziel ist Gemeinschaft mit ihm, das Ziel ist ein Leben für ihn. Das ist das Ziel, darum geht es. Zu mir gebracht. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Siehst du, was das Zentrum ist? Wir sind ein Volk für ihn. Es geht um ihn. Noch deutlicher dann später, wenn wir es in 5. Mose 28 dann sehen, wo der Segen beschrieben wird, den Gott dort hat, bevor er auf all die Details zu sprechen kommt, die jeden Aspekt des Lebens betreffen. 5. Mose 28, das berühmte Kapitel über Segen und Fluch. Der Herr, Vers 9, wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat. Wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes hältst und auf seinen Wegen gehst, und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Und sie werden sich vor dir fürchten, im Sinne von Ehrfurcht haben. Vor einem Volk Gottes, das in Liebe, in Frieden, mit einem friedfertigen Herzen lebt, braucht niemand sich zu fürchten. Ja? Sondern es ist, sie werden Respekt haben, weil sie wissen, Gott ist mit ihnen. Ja? Der Name des Herrn ist über dir ausgerufen. Das ist, was Gott sagt. Wir sind ein Volk, wie es dann im Neuen Testament heißt, für seinen Namen. Für seinen Namen. Apostelgeschichte 15, haben das dann die Apostel dort erklärt. Ein Volk für seinen Namen. Was bedeutet das? Wir sind dafür da, seinen Namen groß zu machen, seinen Namen herrlich zu machen oder herrlich erscheinen zu lassen, seinen Namen zu feiern, zu zelebrieren, zu zeigen, wie groß, wie herrlich, wie gewaltig, wie einzigartig sein Name ist. Das ist unsere Bestimmung. Das ist die Bestimmung von Israel und das ist auch die Bestimmung der Gemeinde. Da hat sich in der Zielsetzung Gottes überhaupt nichts geändert. Wir sind ein Volk für seinen Namen. Oder wie das in Jeremia so schön heißt, Jeremia 13, damit sie mir zum Volk und zum Ruhm und zum Preis und zum Schmuck seien. Zum Ruhm, zum Preis und zum Schmuck. Also wir zieren Gott, wir schmücken ihn, wir machen ihn herrlicher, als er sowieso schon ist. Durch das, was Gott in uns wirkt und wie wir mit ihm und danach untereinander leben. Das ist das Ziel. Ein Volk zum Ruhm, zum Preis. Und ich sage es noch einmal, es ist eine Sache, das zu hören oder zu lesen, und es ist eine andere Sache, den Kampf zu kämpfen, dass unser Herz davon geprägt und motiviert ist und dass wir das vor Augen behalten. Das ist ein enormer Druck und ein enormer Widerstand vom Geist der Welt, der letztendlich das Herz Satans ist, was Gott den Ruhm stehlen will und was das Volk Gottes wegbringen will von dieser Hingabe, von dieser Leidenschaft. Wir sind da für ihn. Das ist ein Kampf. Und deswegen müssen wir diese Dinge immer wieder hören, uns immer wieder vor Augen führen. Und es geht um viel, viel mehr als nur das einmal gehört zu haben. Es geht um einen Kampf, den wir kämpfen und den wir gewinnen müssen, dass unser Herz in dieser Motivation bleibt, in diesem Antrieb bleibt. Und dann lass uns im Neuen Testament gehen, Apostelgeschichte 20. Und hier ist eine wunderbare, reife Gemeinde, die gegründet wurde im Wort, in der Lehre des Apostels Paulus und die eine fantastische Reife hatte, einen wunderbaren Ruf hatte, wie du das dann auch später sehen kannst in Offenbarung mit diese einen Einschränkung, dass dann auch bei ihnen eine Zielverschiebung sich ereignet hat. Aber hier diese Gemeinde, Paulus hält es für nötig, die Ältesten daran zu erinnern, dass diese Gemeinde Gott sich selbst erworben hat. Er hat diese Gemeinde sich erworben durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das sind Älteste, die Paulus ausgebildet hat, die er jahrelang trainiert hat. Und er hält es für nötig, an so eine einfache, grundlegende Wahrheit, sie zu erinnern. Denkt daran, diese Gemeinde gehört nicht euch. Diese Gemeinde gehört dem Herrn. Er hat sie sich erworben. Er hat das rechtmäßige Eigentum auf diese Gemeinde. Vergesst das nie. Und wer ein bisschen etwas mit Gemeindeproblemen und Fehlentwicklungen irgendwie schon mal mitbekommen hat, der weiß, wann immer eine Ältestenschaft anfängt, die Wahrheit aus den Augen zu verlieren und anfängt zu denken, diese Gemeinde gehört ja uns, das ist ja unsere Gemeinde, das sind unsere Leute. Sobald eine Leiterschaft anfängt, dieser Lüge im Herzen zu glauben, sind die Weichen gestellt und die Dinge werden schiefgehen. Das ist unweigerlich. Diese Weichenstellung, die zunächst im Herzen ist, wird sich im Laufe der Jahre auswirken in alle möglichen hässlichen Entwicklungen. Und Paulus sagt, hey, das habe ich euch gelehrt, aber ich sag's euch wieder. Ich sag's euch wieder. Denkt daran, vergesst es nie. Er hat sie sich erworben. Sie gehört ihm. Vor vielen, vielen Jahren bin ich auf einer Konferenz gewesen mit Elke. Und da gab es ein sehr beeindruckendes prophetisches Wort. Und der Kernsatz aus dieser Prophetie war, der Herr spricht, gebt mir meine Gemeinde zurück. Das ist viele Jahre her, aber das hat mich so getroffen. Und später habe ich das benutzt als einen Titel für eine Schrift über Gemeinde, die ich geschrieben habe. Gebt mir meine Gemeinde zurück. Was haben wir mit der Gemeinde gemacht? Jesus sagt, ihr habt aus dem Haus des Herrn eine Räuberhöhle gemacht. Ja. Damit war er alles andere als einverstanden. Ja. Und er hat Menschen dort zurückgerufen zu dieser Wahrheit. Das ist doch das Haus des Herrn. Da geht es um seine Absichten und nicht um unsere Absichten, wie wir daraus irgendwie Profit ziehen können. Apostelgeschichte 15, Vers 14, noch die Schriftstelle, ein Volk für seinen Namen, für seinen Namen. Alles geht um den Namen des Herrn, es geht um Gottes Ehre. In den ersten 15 Versen vom Anfang, vom ersten Kapitel vom Epheserbrief, dreimal findest du dort diese Formulierung zum Preise seiner Herrlichkeit. Also jeder Deutschlehrer hätte gesagt, unnötige Wiederholungen. In so kurzen Abschnitten dreimal diese Formulierung. Ja, Paulus will dort einen Akzent setzen. Dieser Brief, der wie kein anderer Brief über die Gemeinde geht, ja, beginnt damit, dass das ganz stark betont wird, zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist, was wir verstehen müssen. Das ist, was die Kraft werden muss, die uns prägt, die uns motiviert. Noch einmal im Epheserbrief. Epheser 4, ihr Männer, ab Vers 25, liebt eure Frauen. Gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Auf dass er sie heilige. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst, die Gemeinde, herrlich darstellte. Für sich selbst. Im Englischen, to himself, für sich selbst. Er will eine Gemeinde haben, für sich selbst, herrlich. Die sein Wesen hat, die seine Art hat. Damit er selber dadurch einfach gesegnet und erbaut wird. Das ist das Ziel der Gemeinde. Die soll keine Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches haben, sondern heilig sei und tadellos. Und wenn wir die Schrift studieren, die Briefe der Apostel, dann sehen wir, das war die treibende Kraft. Das war der Motor ihres Dienstes. Ihr Motor war nicht, wir wollen mehr Leute auf die Mailingliste bekommen oder wir wollen bekannter werden oder einen größeren Dienst haben oder irgendwie solche weltlichen Ambitionen. Ihr Ziel war einzig und allein die Ehre Gottes. Das war ihr Ziel. Lass uns einmal Paulus anschauen und sein Herz, 2. Korinther, Kapitel 12. Entschuldigung, Kapitel 11. Im Vers 2, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das war die Triebkraft, das war der Motor des Dienstes von Paulus. Er eifert um die Menschen mit dem Eifer Gottes, nicht mit seinem eigenen Eifer, mit dem Eifer Gottes. Gott hat Eifer für die Gemeinde. Und sein Eifer ist, seinem Sohn die Belohnung zu geben, die ihm zusteht. Und das ist die Braut. Das ist der Eifer Gottes. Gott hat eine solche Liebe für den Sohn. Und er wird den Gehorsam bis zum Tode, diesen Gehorsam, der sagt, ich will lieber sterben, als aufhören, meinen Gott zu ehren. Diesen Gehorsam will und wird er belohnen mit einer Braut. Das ist der Eifer des Vaters. Er wird den Sohn beschenken. Er wird den Sohn erfreuen. Er wird den Sohn ehren. Das ist eine herausragende Kraft in dem Herzen Gottes. Und das große Wunder ist, das, was in dem Herzen Gottes lebte, zu einem gewaltigen Stück, lebte auch im Herzen eines Menschen. Eines sündigen Menschen, der lange Irrwege gegangen ist, der Gott verfolgt hat, der Gott nicht gekannt hat, der völliger religiöser Blindheit war, aber den Gott rausgerettet hat und umgedreht hat. Und mehr als das, in dessen Herz Gott etwas gelegt hat von dem, was in seinem Herzen ist. Das ist das Wunder. Und wenn das möglich ist bei Paulus, ist es möglich bei uns. Wir haben nicht dieselbe Berufung wie Paulus, aber wir haben denselben Hintergrund und wir haben denselben Gott. Und Gott will diesen Eifer für den Sohn in unser Herz legen. Und das muss die Kraft sein für unseren Dienst. Das muss die Triebfeder sein. Darum geht es. Eifer für den Sohn, für eine keusche Jungfrau, eine Braut, die sich bewahrt, die sich reinhält, die sich nicht allem, was daherkommt, irgendwie in den Hals wirft und Kompromisse macht und rumhurt, sondern die sich rein bewahrt für den Herrn, für den Bräutigam. Das ist, worum es geht. Oh, ich glaube, der Heilige Geist wird noch sehr, sehr viel reden in den kommenden Jahren über diesen Aspekt. Über dieses Geheimnis, dieses Zentrum. Ja. Jesus sagt, das Reich Gottes ist, ein König macht eine Hochzeit für seinen Sohn. Das ist das Reich Gottes. Ganz am Ende seines Dienstes, da, sage ich mal, lässt er die Katze aus dem Sack, ganz zum Schluss. Erklärt er. Vorne hat er nicht darüber geredet, aber ganz am Ende siehst du, das Reich Gottes ist wie ein König, der seinem Sohn eine Hochzeit bereitet. Das ist das Zentrum des Reiches Gottes. Es geht auf eine Hochzeit zu. Und diese Hochzeit ist, um den Sohn zu erfreuen. Und die Braut wird auf ihre Kosten kommen, ohne Frage. Aber es geht um den Sohn. Der Sohn wird Lohn für seine Leiden bekommen. Oh, lass uns danach ausstrecken. Und wenn wir hier durch sind mit dem Wort, dann wollen wir auch dafür beten, dass der Heilige Geist tiefer geht und weitergeht. Und dass wir das niemals aus den Augen verlieren und immer mehr zunehmen in dieser Gewissheit und in dieser Kraft, in diesem Eifer. Der Eifer Gottes ist wie ein glühendes, verzehrendes, brennendes Feuer. Das lebt in ihm und Gott ist willig und fähig, das in unsere Herzen hineinzulegen. Wie sagt das Paulus? Dank sei Gott, der dem Titus Eifer ins Herz gegeben hat. Der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der seinen Eifer in Herzen von Menschen hineinlegt. Das ist, was wir brauchen für den Dienst. Das muss es sein. Das muss Nummer eins sein. Das ist das Allererste und das Wichtigste. Nicht, wie groß wird unsere Gemeinde sein, was denken die anderen, sind sie damit zufrieden und all diese Dinge. Ja. Neulich saß ich mit einer Leiterschaft zusammen. Und bei allem, was ich sagte, haben sie Bedenken und Einwände gehabt. Und bei allem war immer der Gesichtspunkt, aber was werden die anderen sagen, wenn wir jetzt einfach hier Neubekehrte taufen und wir haben gar keinen ordinierten Pastor, dann werden doch die anderen Gemeinden diese Taufen gar nicht anerkennen. Wir müssen erstmal einen ordinierten, ordentlichen, richtigen Pastor haben. Und ich sagte, wenn das eure Besorgnis ist, was die anderen Gemeinden über euch denken, dann rate ich euch, dass ihr den Vorsatz, neutestamentliche Gemeinde zu bauen, sofort aufgibt und hier den Laden dicht macht. Wenn das eure Sicht ist, wie werden die anderen, die nicht diesen Bestreben haben, die nicht diese Vision haben, neutestamentliche Gemeinde zu bauen, wie werden die uns sehen, wie werden die uns willkommen heißen und wie werden die damit klarkommen? Das darf und kann nicht unser Problem sein. Wir haben Probleme genug, warum sollen wir noch künstlich uns Probleme aufladen, die gar nicht unsere sind? Das ist deren Problem mit dem Herrn. Wir wollen Gott gefallen. Wir sind ein Volk für seinen Namen. Unser Ziel ist nicht, die Christenheit glücklich zu machen mit unserer Anwesenheit und mit dem, was wir tun. Das ist nicht unser Ziel. Sondern wir wollen einen Gott erfreuen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, der das Leben Jesu in uns wiederholen will. Und was war das Herz Jesu? Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das war das Herz Jesu. Und viele Male hat er gewusst, wenn ich jetzt sage, was der Vater sagen will, wenn ich tun will, was der Vater getan haben möchte, es wird mächtig Ärger geben. Und die Perspektive von mächtig Ärger hat nicht seinen Plan geändert. Das ist, was wir brauchen. Wir werden stark gegen Kompromisse durch das, was Gott in uns wirkt, durch das, was Gott uns gibt an seinem Eifer. Das ist, was wir brauchen. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Was für eine fantastische Aussage. Es ist möglich und es ist notwendig. Es ist möglich und notwendig, dass das unsere Kraft wird, dass das in uns lebt. Danach wollen wir trachten, danach wollen wir streben. Das ist, worum es geht. Halleluja. Herr, hilf uns dabei. Und wenn wir dann die praktischen Anweisungen sehen, die praktischen Anordnungen der Apostel, dann sehen wir, alles wurde gespeist aus dieser Kraft. Da kam es her. Es gab Anweisungen, wie welche Haltung Sklaven arbeiten sollten. Und die Begründung war nicht, damit sie dadurch die Sklavenherren gnädig stimmen und auch mal ein freies Wochenende kriegen oder irgendwelche anderen Vergünstigungen. Das Ziel war die Ehre Gottes, damit der Name, 1. Timotheus 6, Vers 1, damit der Name des Herrn und die Lehre nicht verlästert wird. Das war das Ziel. Es ging bei dem, was die Gemeinde im Alltag tat, auf der Arbeit oder wo auch immer, auf dem Marktplatz oder zu Hause, es ging immer um die Ehre Gottes. Das ist Gemeinde, ein Volk für seinen Namen, die den Glauben hat, wir können Dinge tun, die ehren Gott, die erfreuen Gott, durch die legen wir ein Zeugnis vor der sichtbaren und vor allen Dingen unsichtbaren Welt ab. Dass Gott gut ist und dass Gott gerecht ist und dass Gott heilig ist. Oder wir könnten Dinge tun, die Gott verunehren. Wie es viele Male im Alten Testament heißt, ihr habt meinen Namen entweiht. Ihr habt meinen Namen entweiht. Durch den Ungehorsam, durch den Unglauben. Ihr habt meinen Namen entweiht. Ein Volk für seinen Namen. Und das bedeutet, wir brauchen dieses Bild, was uns so abhandengekommen ist, wie die Bibel Gott beschreibt, dass die Dinge des Alltags, wie ein jemand arbeitet, etwas zu tun hat mit Gott. Wir haben im Laufe der Zeit uns ein Bild von Gott irgendwie aufreden lassen, was irgendwie den frommen Aspekt oder einen frommen Bereich des Lebens vollständig abtrennt vom Alltag, von Finanzen, von Sexualität, von Ehe, von Kindererziehung, von Arbeit und all diese Dinge. Und dann haben wir den geistlichen Teil, das ist unsere Andacht und unsere Veranstaltungen und dann das wirkliche Leben. Und die Sicht der ersten Gemeinde war total anders. Die war total anders. Ja? Man hat auch nie gesagt, wir gehen in die Gemeinde. Sondern wir sind die Gemeinde. Und der Sklave auf der Arbeit ist Gemeinde, ist Repräsentant des Reiches Gottes. Und er ist sich bewusst, ich kann hier mit einer richtigen Haltung arbeiten und dann lege ich Zeugnis ab vor den Mächten der Finsternis. Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist würdig. Oder ich kann hier schlampig arbeiten und eine negative, lustlose Haltung am Tag lesen, frech sein, Widerworte geben und so weiter. Und dann sind da diese Mächte der Finsternis, die sagen, Gott, so, das ist jetzt dein Bodenpersonal, das ist die Frucht von Golgatha. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Bibel redet davon, dass der Gott, dem wir dienen, dass er durch die Dinge, die Menschen auf der Erde tun, erfreut oder betrübt werden kann. Und wenn wir das wieder sehen im Wort und wenn wir das wieder glauben, wird die Art, wie wir leben, sich verändern. Und das muss verkündigt werden, das muss gepredigt werden, das muss geglaubt werden. Ohne Predigt wird das niemals geglaubt werden. Der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Wir müssen einen Gott verkündigen, wie die Bibel ihn beschreibt. Er kann beleidigt werden, er kann gekränkt werden, er kann verunehrt werden. Man kann Dreck auf seinen Namen werfen. Man kann dafür sorgen, dass der Feind aufsteht und dreist wird und sich erheben kann gegen Gott. Jesaja 52, das Volk Gottes in dieser schrecklichen Niederlage, auf dem Boden, bedeckt mit Staub, denn Gott sagt, steh auf, schüttel den Staub ab. So, das sagt, sie sind am Boden, sie sind voller Staub. Ja, in der Niederlage, der Feind trampelt auf ihnen herum. Und dabei ging es ihnen sicherlich nicht gut. Aber der Aspekt war, ständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Der Name Gottes wird gelästert durch den Zustand des Volkes Gottes, wie sie sich ohne Not dem Feind unterwirft und erlaubt, dass der Feind auf ihnen herumtrampelt. Die, die doch Vollmacht hatten, die den Auftrag hatten, zu herrschen, zu treten auf ihre Unterdrücker. Durch deinen Namen werden wir niedertreten, die uns bedrängen. Zertreten werden wir unsere Bedränger. Das ist die Autorität, die wir haben. Und sie nutzen das nicht. Sie unterwerfen sich dem Feind oder erlauben, dass der Feind auf ihnen herumtritt. Und das nimmt der Feind zum Anlass. Was sagt der Prophet zu Samuel? Der Prophet Samuel zu David, sorry. Durch deine Sünde, 2. Samuel, so irgendwo aufgeschrieben. 2. Samuel. Ja, 12, Vers 14. Durch deine Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Die Feinde Gottes bekommen durch die Sünde von Menschen Anlass, Raum, Berechtigung zur Lästerung. Und wenn wir das einmal auf uns wirken lassen, wo Gott da klagt, Jesaja 52, ja, ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Also das ist mehr als, Leute, das macht mir keinen Spaß, es tut mir weh. Wir brauchen dieses Bild. Durch Handlungen im Alltag kann man einen gewaltigen, von Ewigkeit her existierenden und herrschenden so anderen Gott berühren und erfreuen oder beleidigen. Das ist der Fluch des griechischen Denkens, diese Trennung geschafft zu haben. Und da ist ein scheinbar unberührbarer, unbeeindruckbarer, souveräner Gott, der so über allem ist, dass er mit dem, was auf der Erde ist, eigentlich überhaupt nicht wirklich in Berührung ist. Das Teil zeigt die Bibel, das Gegenteil. Gott kann betrübt werden, Gott kann beleidigt werden, Gott kann gekränkt werden. Und er kann erfreut werden, wie der Vater erfreut wurde durch Jesus, durch den Gehorsam bis zum Tod. Der Vater wurde erfreut. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Und der Heilige Geist ist auf uns gekommen und in uns gekommen zu diesem einen Zweck, dieses Leben wieder hervorzubringen. Dieses Leben, das sich dreht um die Ehre Gottes. Der Name unseres Herrn Jesus Christus soll in euch verherrlicht werden. 2. Thessalonicher 1, Vers 2. Oder 1. Thessalonicher 4, 1. Paulus erinnert sie, wie ihr wandeln und ihm gefallen sollt. Wie ihr wandeln und ihm gefallen gefallen sollt. Wir müssen darum kämpfen, dass diese verloren gegangene Glaubenstatsache, dass die wieder zurückkommt. Gott kann erfreut werden. Gott kann geehrt werden. Es hat eine Verbindung zwischen unserem Alltag und wie Gott fühlt und wie es ihm geht mit uns. Das müssen wir erobern. Das ist eine der größten Lügen des Feindes, die in der Gemeinde noch bestehen. Und ein falsches Bild von Gott führt zu falschen Voraussetzungen, zu falschen Ideen, zu einem falschen Lebensstil. Das muss zurückerobert werden. Darum geht es. Als Jesus die Jünger lehrt, sie sagen, hilf uns doch, zeig uns, wie sollen wir beten. Das erste Anliegen, erst ging es um die Gemeinschaft mit Gott, den Vater zu sehen, sich auszurichten auf den Vater. Aber das erste Anliegen war nicht, gib uns unser Brot, hilf uns, dass wir hier durchkommen oder dass wir gesegnet sind oder dass wir mit unseren Dingen klarkommen. Das erste war, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Gottes Name wird geheiligt durch einen Lebensstil. Ich will ihn ehren, ich will ihn erfreuen, ich will ihn nicht betrüben. Das bedeutet, den Namen des Herrn zu heiligen. Nicht irgendwie fromme Rituale, die mit dem Alltag nichts zu tun haben, sondern dieses Herz, diese Lebenseinstellung. Das ist, worum es geht. Halleluja. Halleluja. Danke. So, dann lasst uns aus dieser Blickrichtung, aus dieser Perspektive von Gemeinde, lasst uns einfach die praktischen Schlussfolgerungen oder mindestens zwei, die ich jetzt hier aufgeführt habe, einmal genauer anschauen. Was ergibt sich daraus, wenn wir ein Volk sind für seinen Namen? Das erste ist, dass wir verstehen, wir sind Priester Gottes und wir kommen zusammen für ihn. Wir nennen das Ganze Gottesdienst. Und Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil man dort Gott dient. Darum heißt es Gottesdienst. Wir kommen zusammen. Und das ist das Zentrum unserer Aktivitäten. Dass wir vor ihm sind und dass wir das tun mit ihm, was er geboten hat, was wir tun sollen. Es gibt mancherlei moderne, irrende Strömungen über Gemeinde. Und dann wirst du immer sehen, dieses Zentrum, der Priesterdienst, wir sind vor Gott, wir sind für ihn da, wir suchen ihn, wir kommen in seine Gegenwart, das fehlt dann. Und da kann viel geredet werden von Gemeinschaft, schlussendlich, was unterm Strich übrig bleibt, ist einfach nur zusammenzukommen und zusammen zu essen und irgendwie einen netten Abend zu haben. Aber das ist nicht Gemeinde. Das ist nicht Gemeinde. Das kann in jedem Trachtenverein gelebt werden. Aber Gemeinde ist, wir kommen zusammen als sein Volk und wir sind im Priesterdienst. Wir ehren ihn. Lobpreis ist nicht ein Vorprogramm. Lobpreis ist nicht eine kleine charismatische Dekoration, damit man irgendwie uns noch einordnen kann, zu welcher Bewegung wir gehören oder so etwas. Lobpreis ist der Dienst der Gemeinde. Und wir wollen das tun mit Glauben. Wir glauben. Deswegen heben wir Hände, weil wir glauben, er sieht das. Deswegen lächeln wir zu ihm. Weil wir glauben, er sieht das. Ja, oder? Ja. Weil wir glauben, er sieht das. Er nimmt das ernst. Er nimmt das wahr. Er ist nicht hinter seinen Aktenbergen beschäftigt und sagt, ach, die machen schon wieder Lobpreis. Ja. Nein, sondern Gott wird angezogen, Gott fühlt sich hingezogen, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und es ist unsere heilige Pflicht, das ist das Zentrum unserer Zusammenkunft. Und wenn wir das wirklich glauben, werden wir niemals zum Lobpreisleiter sagen, aber achte drauf, weißt ja, nicht mehr als 15 Minuten. Sondern der Heilige Geist ist doch der, der den Lobpreis leitet. Der Heilige Geist ist der, der Jesus verherrlicht. Wer sind wir Menschen, dass wir sagen, also Heiliger Geist, denk dran, 15 Minuten. Sonst werden die Leute unruhig und scharren mit den Füßen oder gucken auf die Uhr und kommen nicht mehr. Und das hat Auswirkungen auf unsere Gelder und das wirst du ja verstehen, dass wir da auch ein bisschen unseren Verstand einsetzen müssen. Das hat mit einem heiligen Gott, dem wir dienen, überhaupt nichts zu tun. Lobpreis ist kein Vorprogramm, um ein bisschen die Stimmung aufzulockern oder die Herzen aufzumachen oder die Portemonnaies aufzumachen. Lobpreis ist unsere heilige Pflicht, unser größtes Vorrecht. Und wir kommen wirklich vor ihn und wir geben ihm etwas, gebt ihm die Ehre seines Namens. Wir geben ihm etwas, im Englischen auch bless the Lord, das kann man in Deutsch gar nicht besitzen, das traut sich keiner zu sagen, ja, dass wir Gott segnen können. Ja, für die Englische ist es völlig normal, bless the Lord. Ja. Gott ist nahe, Gott ist berührbar, Gott reagiert, Gott ist empfänglich. Und wir können ihn erfreuen und wir tun es für ihn. Und wem das nicht gefällt, dem müssen wir das nicht erklären, dem müssen wir nicht irgendwie versuchen, irgendwie zu beschwichtigen und sagen, wir machen ja auch nicht so lange. Wir machen so lange, wie der Heilige Geist uns leitet. Weil es ist seine Aufgabe. Er ist der Chef über dem Lobpreis. Und er ist gekommen, um Jesus zu verherrlichen. Das ist, warum er gekommen ist. Und wie können wir dann sagen, ja, wir haben noch so viele andere Dinge. Natürlich, es gibt auch Lehrveranstaltungen. Es gibt meinetwegen Bibelstunde oder andere Dinge. Da kommt das Volk Gottes zusammen, um primär aus dem Wort zu hören. Na klar. Aber das Kernstück unserer Versammlung ist, wo wir vor Gott sind und ihn feiern. Und dort zu sparen, dort irgendwie knapp zu sein und auf die Uhr zu schauen, heißt, wir verunehren Gott. Ja? Können wir das so sehen? Der Heilige Geist leitet. Und wenn der Heilige Geist leitet, werden wir auch erleben, dass es lebendig ist, dass es nicht langweilig ist, dass es nicht immer das Gleiche ist. Ja. Und das hat nichts mit wie viele Instrumente haben wir und wie viel Begabung kommt da zum Einsatz. Das hat mit diesen Dingen überhaupt nichts zu tun. Vor kurzem war ich in Kirgisistan und das Lobpreisteam war eine Sängerin ein bisschen begleitet mit Keyboard. Jede Versammlung war total anders. 4, 5 Versammlungen haben wir gehabt. Jede Zeit des Lobpreises hat sich deutlich unterschieden von den anderen. Weil der Heilige Geist ist kreativ, der Heilige Geist ist vielfältig, der Heilige Geist hat keine Routine. Routine ist immer, wenn eine Abwesenheit von Glaube und eine Abwesenheit von Ergriffensein und von Staunen und von Begeisterung und Dankbarkeit da ist, dann kommt Routine. Aber wenn wir unser Herz bewahren und wir kultivieren Dankbarkeit und kommen immer wieder zum Punkt, was für ein Wunder, wir, die wir dem Teufel gedient haben, sind nicht nur ihm von der Schippe gesprungen, sondern wir sind versöhnt mit Gott und wir dürfen Gott anschauen, wir dürfen ihn ehren, wir dürfen ihn berühren. Was für ein Privileg. Und das ist ja erst der Anfang, ihr Lieben. Wir laufen uns ja gerade erst warm, ja. Wenn Jesus wiederkommt, dann geht es ja erst richtig los. Das ist alles nur die Übstunde. Es ist nur der Anfang. Ja. So, das ist die Aufgabe der Gemeinde. Wir sehen es in der Apostelgeschichte. Die Leiter kommen zusammen, Apostelgeschichte 13. Nicht für missionarische Strategieplanungen. Jeder klappt seinen Organizer auf und seinen Terminplaner und machen alle einen wichtigen Gesichtsausdruck. Ja, wie so viele Leiterschaftsmeetings aussehen. Ja. Und man hat eine Tagesordnung und all diese Dinge. Ihre Tagesordnung war, sie waren vor Gott und sie dienten Gott. Sie dienten Gott. Und dieses Wort, was dort gebraucht wird, ist dieses Wort, was den Priesterdienst der Leviten beschreibt. Sie dienten Gott. Also wie haben sie Gott gedient? Sie brachten Opfer. Sie haben ihn geehrt. Sie haben ihn hochgehoben. Das war ihre Aufgabe. Und so wie das, wie die Leiterschaft, so die Gemeinde. So, auch wenn wir keine einzige Beschreibung da haben von der Gemeinde von Antioch, du kannst wissen, es war eine anbetende Gemeinde. Warum? Weil es eine anbetende Leiterschaft gab. Und manchmal hörst du die Meinung, ja, über Lobpreis ist ja im Neuen Testament gar nichts gesagt. Das ist ja alttestamentlich. Ja, schon mal diese Meinung gehört? Das kommt aus dem Alten Testament. Das hat mit dem Neuen Testament überhaupt nichts zu tun. Eine einzige Schriftstelle verbindet uns mit dem Dienst des Lobpreises, wie das im Alten Testament unter David eingeführt wurde. Wir sind die Hütte Davids. Wir sind die Wiederherstellung der Hütte Davids. Das heißt, das, was sie damals praktiziert haben, praktizieren wir heute. Ja. So, wenn es nichts weiter gäbe über Lobpreis im Neuen Testament, als das, da ist die Verbindung. Und die Idee ist ad absurdum geführt. Lobpreis im Alten Testament hat nichts mehr in der heutigen Zeit zu suchen. Das war damals. Ja. Das ist die Stimme des Teufels in der Gemeinde, die Gott die Ehre klauen will, die uns verhindern will, unsere Berufung zu finden. Und dieser Stimme werden wir nicht Gehör schenken. Lobpreis in Leidenschaft, in Hingabe, ohne dass wir auf die Zeit gucken, ja, wie lange geht denn das heute schon wieder? Ja. Manchmal geht's kurz, manchmal geht's lang, manchmal geht's ganz lang, wie auch immer. Aber wir setzen keine Begrenzungen, wir diktieren nicht dem Heiligen Geist, wir gehen mit ihm. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind durch für jetzt, dann sind wir durch und dann ist fertig. Ob das 12 Minuten war oder ob das 2 Stunden war, das spielt keine Rolle. Aber wir machen nicht Vorgaben. Wir engen den Heiligen Geist nicht ein. Er soll regieren. Ja. Und natürlich, dann werden wir darauf achten, dass die, die uns leiten im Lobpreis, ja, das sind nicht die, die uns was Schönes vorsingen. Ja, das ist nicht eine Band, die versucht, ein besseres Konzert zu geben als die Konkurrenzband. Ja? Sondern sie leiten uns, aber wir alle schließen uns an und wir lassen uns leiten. Und die Gemeinde ist das Lobpreisteam. Das ist so wichtig, dass wir in dieses Verständnis hineinkommen. Die Gemeinde ist das Lobpreisteam. Sie sind nur die, die uns einen halben Schritt voraus sind und wir folgen ihnen gerne und sie folgen dem Heiligen Geist. Ja, und so kommen wir alle zusammen hinein in den Strom des Heiligen Geistes. Mose sagt, dass Gott mit uns ist, seine Gegenwart. Das ist, was uns unterscheidet von allen anderen Völkern auf der Erde. Ein schönes Programm machen kann auch der Trachtenverein oder der Taubenzüchterverein. Ja. Aber die Gegenwart Gottes gibt es nur bei denen, die Gott kennen und die ein Herz haben. Wir wollen ihn lieben. Nicht einmal christliche Sekte wie Mormonen oder Zeugen Jehovas haben die Gegenwart Gottes. Es ist nicht kopierbar, es ist original. Das ist unser Privileg, die Gegenwart Gottes. Und wie viele Dinge geschehen in der Gegenwart Gottes, die niemand sich ausdenken kann und die niemand irgendwie planen kann und die niemand irgendwie als Tagesordnungspunkt für das Meeting hat. Gott selber zieht uns in seine Gegenwart. Gott selber überführt, redet, motiviert, korrigiert. Gott selber tut an uns sein Werk. Das ist die Versammlung der Heiligen. Wir sind vor ihm. Weil er es wert ist. Jesus sagt, wenn die Kinder ihn nicht ehren, ja, dann müssen sie Steine machen. Die Welt wird ja Jesus nicht preisen. Wir sind die Einzigen. Wir haben diesen Auftrag und wir haben dieses Privileg. Und es kann nicht sein, dass Lobpreis immer mehr reduziert wird, ein starker Trend da ist, Sprachengebet immer mehr zu cutten oder ganz rauszulassen. Das kann nicht sein. Ja. Gott hat sich dabei was gedacht, dass er uns inspiriert, ihm zu dienen in geistgewirkten Gesängen, Epheser 5, 18. Geistliche Lieder sind geistgewirkte Gesänge. Weil seine Schönheit und seine Herrlichkeit kommt in der Stimme. Und das ist so traurig, an vielen Stellen zu sehen, wie die Instrumente so aufgedreht werden, dass du deine eigene Stimme nicht mehr hörst beim Singen. Und wenn du deine eigene Stimme nicht mehr hörst, du wirst aufhören zu singen. Und wie kannst du Harmonien singen mit den Menschen neben dir, wenn du deine Stimme nicht hörst und ihre Stimme nicht hörst? Instrumente sind eine Hilfe, aber sie dürfen nicht uns mundtot machen. Und dieser Trend zur Lautstärke kommt nicht von Gott. Wir haben versucht, da mit Jugendleitern zu sprechen, die so mordsmäßig aufgedreht haben. Es war unmöglich zu singen. Es war nur eine Band, die sich präsentiert und da fetzige Musik macht. Das hat mit Anbetung 0, nichts zu tun. Und wenn wir Verantwortung haben und wir sehen, und junge Leute haben dann diese Tendenz, ja, wenn man Mischpult hat, dann muss man auch mal richtig die Knöpfe drehen. Ja, wir müssen einschreiten. Es darf nicht sein, dass auf einmal von unreifen Leuten irgendwie uns etwas aufgedrückt wird, was dem Heiligen Geist nicht gefällt. Wir haben die Verantwortung als Leiter. Ja. Und wir wollen singen. Die Herrlichkeit ist in der Stimme. Die Stimme muss gehört werden. Lass mich deine Stimme hören. Gott will die Stimme hören. Und die Instrumente machen nur Bahn, aber wenn Bahn gemacht ist, dann müssen die Stimmen kommen und die Stimmen müssen erschallen, laut. Das ist so wichtig. Und diesem Trend werden wir nicht folgen, der das immer mehr beschneiden will, der da immer mehr zurückdrängen will und der das immer mehr irgendwie unterbinden will. Wie viele Gemeinden habe ich besucht in den letzten Jahren, von denen ich weiß, von früher wurde mehr oder weniger ausgiebig in Zungen gesungen. Und heute hörst du nichts mehr. Es geht zurück, es wird rausgenommen und niemand merkt es einmal. Und in manchen Gemeinden, es kommt nur noch aus der Versammlung. Aber das Lobpreisteam soll leiten. Und wenn wir spüren, jetzt ist dran, dass wir in Zungen singen, das Lobpreisteam geht voran und hält nicht verschämt das Mikrofon hinterm Rücken. Ja. Lass deine Stimme erstrahlen. Ich will deine Stimme hören. Die Herrlichkeit kommt in der Stimme. Und wenn Gottes Gegenwart kommt, dann kommt sein Handeln. Und so viele irgendwie haben eine vage Hoffnung oder eine Sehnsucht auf sein Handeln, aber machen nicht Raum für seine Gegenwart. Das kann nicht funktionieren. Wenn seine Gegenwart nicht sich ausbreiten kann, dann wird er auch nicht handeln können. Er muss kommen und Wohnung nehmen, regieren, seinen Thron aufrichten in der Gemeinde. Das ist die praktische Ausrichtung. Ja, oder praktische Konsequenz aus diesem, wir sind ein Volk für seinen Namen. Da gibt es diese fantastischen und eigentlich irgendwo merkwürdigen Anweisungen. Erhöht seinen Namen. Lass uns seinen Namen erhöhen. Aber er ist ja der Höchste. Wenn er der Allerhöchste ist, für was müssen wir seinen Namen noch erhöhen? Und kann man den Höchsten noch mehr toppen? Er ist der Allerhöchste, aber wir erheben und erhöhen seinen Namen, damit hier seine Macht spürbar und sichtbar wird. Gott ist im Himmel, aber er will auf der Erde regieren. Er will hier sein Regiment zeigen. Und wenn eine Gemeinde das gelehrt bekommt, wenn eine Gemeinde das glaubt, wird die Art und Weise, wie sie zusammenkommen, total anders sein, als was wir heute um uns herum haben. Kein verschämtes, kurzes, knappes Absingen von 3 Liedern oder 5 Liedern, die auf einem Zettel sind, ja, sondern wir haben Lobpreisleiter, die wir ermutigen, die wir trainieren, die wir freigesetzt haben. Fließt mit dem Heiligen Geist. Er leitet, ihr folgt und wir folgen mit euch zusammen dem Heiligen Geist. Das ist was total anderes als ein kurzes, knappes Programm. Und die Resultate werden deutlich anders sein. Okay. So, das ist der eine Punkt. Wie lange bin ich schon dabei? Wann habe ich begonnen? Kurz nach 11? Wollen wir mal eine kleine Pause machen? So 5 Minuten mal Luft holen oder den Gang dort hinten zum WC oder so. Kleine Pause und dann kommen wir wieder zusammen. Okay? Danke. Bitte nehmt doch Platz, dass wir noch ein bisschen weitergehen können. Okay, Matthias, kannst du? So, wir sind dabei, vom Wort her uns nochmal das vor Augen zu führen, was eigentlich die Aufgabe der Gemeinde ist, was Gottes Auftrag ist, den er uns gegeben hat. Und wir sind ein Volk für seinen Namen. Wir sind dafür da, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn immer dieses Ziel oder diese Blickrichtung schwindet und von etwas anderem ersetzt wird, werden wir in gewaltige Probleme kommen mit dem Heiligen Geist und mit der ganzen Ausrichtung und mit dem ganzen Ding in der Gemeinde. Und es wird Probleme geben. Dieses Ziel müssen wir vor Augen haben. Und es ist ein Kampf, es ist ein wirklicher Kampf. So, die eine praktische Schlussfolgerung aus diesem ein Volk für seinen Namen ist unser Verständnis, wir sind Priester und wir dienen Gott. Und das heißt nicht, oder sagen wir es andersrum, vielfach erlebst du es, dass in Gemeinden so eine seltsame, verklemmte Stimmung im Lobpreis ist und die Leute kriegen die Hände nicht hoch. Warum? Weil sie 6 Tage die Woche zu Hause Gott nicht anbeten und am 7. Tag sollen sie etwas tun, was ihnen fremd ist. Das ist komisch irgendwie. Ja, aber wenn das in der Gemeinde verankert ist, wir sind vor Gott und er will uns sehen und wir sind vor ihm zu Hause und wir tun zu Hause die Dinge, die Bibel sagt, dass wir die tun sollen in seiner Gegenwart, dann ist das normal am Sonntag und da ist nicht auf einmal eine komische Stimmung da. Und natürlich in keiner Weise ist geistgewirkte, geistgeleitete, leidenschaftliche Anbetung ein Anstoß für die Heiden. Das ist eine der größten Lügen, die der Teufel den Christen untergeschoben hat, um sie einzuschüchtern. In Wirklichkeit ist es genau andersrum. Ich spreche jetzt nicht von den Frommen, ja, die über Jahre und Jahrzehnte indoktriniert wurden und denen irgendwie alles irgendwie unbequem oder ängstlich oder komisch irgendwie vorkommt. Ich rede von richtigen Menschen von der Straße, die richtige Sünder sind. Wenn die kommen, und ich habe jahrelang als Pastor, eins meiner Hobbys war, Fremde zu interviewen. Nach dem Gottesdienst habe ich geschaut, wo sind Fremde, die nicht zur Gemeinde gehören, die irgendwie reingekommen sind. Und ich habe viele Male mit denen Gespräche gehabt und habe gesagt, ja und, wie war das so, und wie habt ihr das erlebt und wie ging es euch so dabei? Und der Tenor war, du, vieles ist uns völlig fremd und wir verstehen nicht, aber schön. Und besonders, wenn ihr da alle Hebräisch oder was gesungen habt, ja, dann höre ich Heiden sagen, das war wie im Himmel. Also stell dir mal vor, ein Heide, der Gott gar nicht kennt, nicht bekehrt, kommt in die Gegenwart Gottes und assoziiert das mit Himmel, nicht mit Hölle, mit Himmel. Also etwas in ihm ist und sagt, Mensch, ey, das ist so schön. Ja. So reagieren Sünder auf Gott. Also das ist eine Lüge. Ja, die verstehen uns nicht und wir müssen da immer x Verrenkungen machen und müssen vor jedem Lobpreis eine Viertelstunde erklären, also damit sich hier keiner erschreckt. Wir werden vielleicht auch die Hände hochheben. Also bitte. Die Zeit können wir uns sparen. Wir tun, was Gott sagt und wir haben nicht den Anspruch. Jeder muss das verstehen, aber er kann das fühlen. Er spürt, wer irgendwie normal ist, wird spüren, hier ist was, was ich beim Karneval nicht erlebt habe, beim Schützenverein nicht erlebt habe. Hier ist was, was irgendwie speziell ist. Das spüren die Menschen. Und warum wollen wir ihnen das vorenthalten, indem wir einen schönen, angepassten, seeker-sensitive Gottesdienst irgendwie da veranstalten? Wie soll man seeker-sensitive übersetzen? Seeker-sensitive ist doch ein deutsches Wort. Also besucherfreundlich. Besucherfreundlich ist vielleicht die Übersetzung. Ja? Also wenn man wissen will, was seeker-sensitive, lass uns Apostelgeschichte anschauen. Da mitten im Gottesdienst hat Petrus gesagt, du hast es verpasst. Gottes Hand kommt über dich, du wirst jetzt sterben. Mitten im Gottesdienst fiel der Ananias um. Das war seeker-sensitive. Er hat nicht gesagt, können wir uns nach dem Gottesdienst in der Sakristei treffen. Ich habe ein Wort für dich. Live im Gottesdienst. Und Stunden später kommt die Frau wegen der Haare und wieder das Gleiche. Ja? Ja, das mit den Haaren steht nicht. Aber es steht, nach Stunden kam seine Frau. Und das Wunder war, die Kirchentür war nicht verschlossen, weil der Gottesdienst von 10 bis 11 geht, sondern die waren immer noch zusammen. Nach Stunden kam sie. Schon mal gelesen? Stunden später. So viel zu seeker-sensitive, besucherfreundlich. Und vor allen Dingen, Petrus ging nicht raus zur Beerdigung. Der machte im Gottesdienst weiter und ein paar Helfer haben die Beerdigung erledigt. Und während drin war die Gemeinde, vielleicht ein paar Freunde sind mit rausgegangen ans Grab, ja. Aber die Gemeinde machte weiter. Was für eine pietätlose Gesellschaft. Ja. Dann müssen wir sagen, jetzt ist ein schlimmer Unfall passiert, jetzt müssen wir abbrechen. Ja. Die machten weiter. Das ist erstaunlich. Ja. Okay. So, das ist dieser eine Aspekt. Wir sind Priester und wir haben einen Dienst vor Gott und für Gott. Wenn wir dann Gott dienen, dann kommt er und dann wird er uns auch dienen. Aber die Reihenfolge ist, wir dienen ihm. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Wir sind für ihn da. Das ist der eine praktische Aspekt oder die Schlussfolgen aus dieser Idee, ein Volk für seinen Namen. Und das zweite, was ich noch nennen will, ist, die Gemeinde ist gekennzeichnet von einem ständigen Streben nach Heiligung. Das ist die praktische Schlussfolgerung aus der Idee, wir sind ein Volk für seinen Namen. Ja. Und wir sind mittlerweile dahin gekommen, dass Heiligung ein schlimmes Wort geworden ist. Ja. Ich glaube, dass Sprache wichtig ist und dass geistliche Inhalte auch an Sprache gebunden ist. Und ich glaube, dass wir die Sprache, nicht jetzt Lutherdeutsch oder so etwas, aber grundsätzlich die Begriffe und Formulierungen und Dinge der Bibel gebrauchen sollten, um die Dinge zu beschreiben, um die es geht. Ich glaube, dass ganz stark Erfahrungen auch gebunden sind an Begriffe, die der Heilige Geist geprägt hat. Ja. Ein Volk für seinen Namen bedeutet, dass die Gemeinde in diesem Strom sich vorwärts bewegt. Wir wollen Gott ähnlich werden. Wir wollen Jesus ähnlich werden. Wir wollen ein Leben führen in den praktischen Dingen, das ihm gefällt. Das bedeutet nicht, dass das Zentrum Regeln und Gebote oder Verbote sind. Das ist nicht das Zentrum. Aber es bedeutet auch nicht, dass es keine Regeln und keine Gebote gibt. Also wenn da unsere Teenies im Lobpreis dann irgendwie bauchfrei kommen wollen, haben wir Regeln. Und wir sagen, das geht nicht. Wir erklären auch, warum es nicht geht, aber es geht einfach nicht. So, wir haben auch Regeln. Aber Heiligung bedeutet nicht, dass wir irgendwie auf Regeln pochen, sondern Heiligung bedeutet, dass wir ein Herz suchen. Wir wollen Gott gefallen. Wir wollen Gott erfreuen. Wir wollen in Übereinstimmung kommen mit ihm. Wir wollen seinen Geschmack finden und wir wollen, dass unser Herz in Übereinstimmung mit seinem Geschmack ist und dass, weil wir ihn lieben, weil wir ihn erfreuen wollen, wir bewegt werden vom Heiligen Geist, eine zunehmende Übereinstimmung mit ihm zu suchen, mit seinen Werten, mit seiner Sichtweise, mit seinen Dingen, die halt das praktische Leben betreffen. Und um diese Heiligung zu fördern und hervorzubringen, werden wir immer wieder diesen Schwerpunkt setzen und sagen, das Hauptziel der Erlösung ist ein neues Herz. Das ist das Hauptziel. Darum geht es. Das ist der Hauptsegen von Golgatha. Nicht Heilung, nicht Wohlstand oder Befreiung oder irgendwas anderes, sondern Gott verändert unser Herz, dass wir eine Sehnsucht entwickeln, dass wir einen neuen Geschmack bekommen, neues Verlangen bekommen. Wir wollen, was er will. Wir wollen mit ihm in Übereinstimmung kommen. Wir wollen seinen Geschmack haben. Das ist, worum es geht. Und wenn die Propheten von dem neuen Bund gesprochen haben, dann haben sie immer das betont. Dann war nicht irgendwie etwas, was heute an erster Stelle steht, für sie das Erste, sondern wenn sie von dem neuen Bund gesprochen haben, den sie angekündigt haben, ob das Hesekiel war, ob das Jeremia war oder wer auch immer, wenn sie von dem neuen Bund gesprochen haben, dann war immer ein Herz, das verändert ist. Ein Herz, das mit Gott in Übereinstimmung ist. Ein Herz, das Gott erleben kann, das berührbar ist. Und ein Herz, das von Herzen gehorsam sein will. Der Gehorsam des neuen Bundes kommt nicht durch den Knüppel oder den Stock zustande, sondern kommt von innen heraus. Gott wirkt in uns das Wollen und Vollbringen. Gott wirkt in uns ein Verlangen. Wir wollen ihn nicht länger beleidigen. Wir wollen ihn nicht betrüben. Wir wollen nicht irgendwie ein Leben führen, über das er sich nicht freuen kann. Sondern das ist der Ausdruck unserer Liebe zu ihm. Ihn zu lieben heißt, wir wollen ihn erfreuen. Und dazu muss er in uns wirken. Durch den Heiligen Geist. Das ist ein Wunder, wenn Menschen, die das Schlechte, das Gemeine, das Hässliche, das Böse lieben, wenn sie Menschen werden, die zur Ehre Gottes leben. Da muss ein Wunder passieren. Und diese Herzensumwandlung, ich gebe euch ein neues Herz und ich werde machen, dass ihr meine Rechte haltet und meine Gebote bewahrt, danach tut. Dieses neue Herz, das ist ein Wunder, das ist das Zentrum, darum geht es. Und wie viele Gemeinden gibt es, die existieren, ohne das Zentrum als das Zentrum zu sehen? Wie viele Gemeinden kenne ich? Und erlebe es immer wieder. Man spricht über grundlegende Dinge, wie man Sieg hat über Sünde. Und Leute kommen und sagen, danke, danke, danke. Seit Jahren haben wir so etwas nicht mehr gehört. Wie bitte? Sieg über Sünde seit Jahren nicht gehört. Glaube kommt durch das Wort, durch das verkündigte Wort. Wenn da Sieg über Sünde nicht verkündigt wird, erklärt wird, proklamiert wird und hochgehalten wird als etwas, was Gott uns schenkt, dann wie wird das praktische Leben aussehen? So, das ist dann unsere Aufgabe. Wenn wir eine Gemeinde bauen wollen, die Gott verherrlicht, dann ist das unser Fokus. Die Menschen in Verbindung mit Gott zu bringen, die Menschen dahin zu bringen, von Gott etwas zu empfangen, was sie so dringend brauchen. Nur Gott kann unseren Geschmack verändern. Das ist ein Wunder. Wenn wir, die wir im Stolz gelebt haben, auf einmal Gefallen finden an Demut, das ist ein Wunder. Das ist eine übernatürliche Geschmacksveränderung. Das kann nur Gott wirken und er will es wirken. Wenn wir das glauben, wenn wir das verkündigen, wenn wir sagen, dieser Segen ist da, das ist, warum du geschaffen bist, dafür kannst du und sollst du jetzt leben. Es geht nicht darum, irgendwie ein bisschen praktische Hilfe zu bekommen, ein bisschen besser zu leben oder irgendwie jetzt mehr so die Sonnenseite des Lebens zu genießen. Es geht darum, dass Gott geehrt wird, dass Gott erfreut wird. Darum geht es. Jeremia 32, 40. Vielen von euch bekannt. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Die Furcht Gottes hilft uns nicht abzuweichen von Gott. Das ist die Kraft, die uns bewahrt auf der geraden Straße. Um seines Namens willen, die Furcht Gottes. Und diese Stimme, das Furcht Gottes, was alttestamentlich ist, dass wir das heute nicht brauchen, wird immer lauter. Durch moderne Verkündigung, durch moderne Autoren, diese Stimme wird immer lauter. Wird gesagt, Furcht Gottes ist altes Testament und das brauchen wir heute nicht mehr. Ein kurzer Blick in die Konkordanz zeigt dir, Furcht des Herrn, Furcht Gottes, Gott fürchten, nimmt viel, viel Raum ein im Neuen Testament. Aber da kommt einfach eine Lehre aus einer Stimmung, aus einer Atmosphäre, aus einer Prägung, die nicht der Heilige Geist ist. Ja. Und davor werden wir uns bewahren, davor werden wir unsere Leute bewahren. Gott verspricht, er wird seine Furcht in unser Herz legen. Als Folge davon werden wir nicht weichen. Nicht abweichen. So, was hält uns beim Herrn? Was hält uns in seinen Wegen? Was hält uns im Gehorsam? Furcht Gottes. Was eine Haltung ist, ihn zu ehren. Das ist, was Gott schenkt. Und das muss der größte, kostbarste Segen sein für uns. Ja. Es gibt viele Segnungen von Golgatha, aber alle werden uns nichts nützen, wenn das Zentrale nicht das Zentrale ist. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Hat mal jemand gesagt. Das ist ein guter Satz. Und das ist die Hauptsache, das Herz. Ja? Ein Herz, das Gott gefallen will, das Gott fürchtet. Und durch Furcht des Herrn werden wir nicht abweichen. Wie es heißt, Sprüche 16, durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Das ist die negative Aussage von, durch die Furcht des Herrn werden sie nicht von mir weichen, aber durch die Furcht des Herrn weichen wir vom Bösen, meiden wir das Böse. Sprüche 16, 6, der hintere Teil, durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Und wieso meidet man? Weil wir immer den Stock bekommen, du und wenn du und du hast schon wieder. Nein, weil Furcht des Herrn bedeutet eine innere Übereinstimmung mit Gott, ein Gefallen an dem, was ihm gefällt und ein Abscheu an dem, wovor er Abscheu hat. Ja. Sprüche 8, Vers 13, durch die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das Böse zu hassen. Gott will tatsächlich uns ein Herz geben, in dem ein mächtiger Hass lodert. Hass auf das Böse, auf das Eklige, auf das Gemeine, auf das, was nicht seinem Wesen entspricht. Ja. Das ist die Kraft, die uns helfen wird, immer gerader und immer klarer und immer eindeutiger zu leben. Deswegen heißt es im Alten Testament dann, dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Sprüche 23, 17. Täglich. Und im Neuen Testament genauso, durch die Furcht des Herrn die Heiligung vollenden. Das ist 2. Korinther 7, 1. Durch die Furcht, in der Furcht Gottes die Heiligung vollenden. Was für eine Sprache, Heiligung vollenden. Manchmal müssen wir sagen, wann wirst du anfangen? Und Paulus redet schon vom Vollenden. Und das, was uns hilft, da voranzugehen, ist eine innere Einstellung, ein innerer Gesinnungswandel. Nur in der Gemeinde, in der das Zentrum ist, wird kein Vakuum entstehen, in das der Geist der Welt hineinkommt. Wenn dieses Zentrum nicht besetzt ist mit dieser Wahrheit und mit einem praktischen sich ausstrecken, diese Wahrheit zu leben, das Wort muss Fleisch werden. Wenn das Zentrum nicht ausgefüllt ist, wird der Geist der Welt hineinkommen. Auch wenn das Programm weiterläuft, die Gottesdienste, die Aktivitäten und so weiter. Aber es wird ausgehöhlt und dann ausgefüllt von etwas Neuem, von etwas, was da nicht hingehört. Und das gehört auch damit hinein in dieses Verständnis. Wir sind eine Gemeinde für Gott, für seine Ehre, dass wir begreifen, eigentlich was wir sind, geografisch, geistlich geografisch. Wir sind eine Exklave. Eine Exklave des Himmels mitten im Feindesland. Das ist Gemeinde. Der Teufel ist der Gott dieser Welt und er regiert diese Welt mit seinen Philosophien, mit seinen Werten, mit seinen Weltanschauungen, mit seinem Akzeptieren von Gesetzlosigkeit und all diesen Dingen. Und jetzt pflanzt Gott Gemeinde und Gemeinde ist eine Exklave, das heißt ein Territorium, was umgeben ist von einem anderen Territorium und dort regiert etwas anderes. Dort ist eine andere Atmosphäre, dort ist eine andere Herrschaft, dort ist einfach eine andere Atmosphäre, ein anderer Lebensstil, andere Werte. Das ist Gemeinde. Die Gemeinde ist in einem ständigen Konflikt mit den Mächten der Finsternis, die das restliche Territorium beherrschen. Und wenn eine Gemeinde dieses Verständnis nicht hat, wenn eine Gemeinde nicht versteht, um Gott zu verherrlichen, müssen wir diesen Kampf kämpfen und gewinnen. Ja? Dann wird sie ihre Bestimmung nicht erfüllen können. Wir brauchen diese Sicht. Da ist Gott, den wir erfreuen wollen. Und da sind dämonische Mächte, die wir terrorisieren und frustrieren wollen. Denen wir keine Chance geben wollen. An denen wir sogar Gericht vollziehen und das noch mit Freude. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Solche Ehre haben alle seine Heiligen. Und du merkst das, wenn du in eine Gemeinde kommst, die nicht das Bewusstsein hat, unser Lobpreis erfreut Gott, aber unser Lobpreis terrorisiert auch Dämonen. Und wenn eine Gemeinde das nicht glaubt, weil sie darin nicht lebt, weil sie vom Geist der Welt geprägt ist, wirst du das an der Art, wie Lobpreis funktioniert, spüren. Es hat etwas Flaches, etwas Eindimensionales, es hat etwas Abgespultes, Routiniertes und es ist nicht der freie Blick auf die Herrlichkeit Gottes da. Ja. Lobpreis bedeutet auch, wir tun etwas in dem Wissen, in dem Glauben und in der Freude. Das ist eine Qual für die Feinde Gottes. Wie David sagt, ich will dir spielen vor den Göttern. Lobpreis, und da war die Gegenwart Gottes, aber da war das Bewusstsein, die sind da und das ist gut so. Wir haben heute eine Botschaft für sie. Die sollen gut zuhören, wenn wir singen. Weil wir singen nicht, während wir an unseren Karibikurlaub denken, sondern wir singen und wir sind ausgerichtet auf ihn. Und wir erfreuen ihn und wir glauben, was wir singen. Immer mehr, immer heftiger, immer tiefer. Ja. Und wir glauben, dass wenn wir singen, wenn wir Gott groß machen, dass seine Macht wirklich kommt und sich wirklich erweist in einer furchtbaren Weise an den Mächten der Finsternis. Die Gemeinde ist in einem Kampf. Wenn eine Gemeinde diese Dimension nicht auf dem Schirm hat, es geht um Mächte über der Stadt, über dem Land, über Nationen. Und wir haben Vollmacht, an ihnen zu wirken. Wir haben Vollmacht, ihre Werke zu zerstören. Wir haben Vollmacht, das rückgängig zu machen, was sie in mühsamer Kleinarbeit über Jahrhunderte aufgebaut haben. Wenn wir das nicht haben, wird es langweilig werden. Was nicht aus Glauben geschieht, ist letztendlich Sünde. Und wir können sogar im Lobpreis sündigen, wenn wir einfach nur unsere Lieder absingen und nicht da wirklich auf den Herrn ausgerichtet sind. Ja? Paulus macht es so klar, wir haben einen Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Wir haben einen Kampf. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Komma, nicht Punkt. Viele denken, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Okay, na dann ist ja gut. Also wir sind ja Pazifisten, wir sind ja friedlich eingestellt. Dieses Kämpfen, das liegt mir eh nicht, das ist nicht so meine Natur. Dann können wir uns ja entspannen. Nein, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Die sind da, die sind böse. Und wie kommen wir in Kontakt mit ihnen? Durch Glauben. Wie viele Menschen sind auf der natürlichen Ebene und sagen, Mächte der Finsternis zu kämpfen, wo sollen die denn sein? Im Busch, im Kongo vielleicht. Ja? Aber hier in unserem aufgeklärten 21. Jahrhundert, also mitten in Deutschland, dämonische Mächte, seid ihr noch normal? Nein, wir sind übernatürlich, wir sind nicht normal. Den Anspruch erheben wir nicht. Wir sind absolut übernatürlich, nicht normal. Normale Gemeinden haben wir genug. Jetzt muss einmal die biblische Gemeinde kommen. Die Gemeinde nach dem Herzen Gottes. So, wir haben diesen Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Die Waffen unseres Kampfes, 2. Korinther 10, 4 bis 5. Wir haben einen Kampf, der ist uns verordnet. Christsein ist gleichbedeutend mit, du bist aufs Schlachtfeld geworfen und du besser kümmerst dich sehr schnell darum, wie du da bestehen kannst. Es ist nicht ein jahrelanges Training und möchtest du vielleicht auch mal mitkommen aufs Schlachtfeld. Du wirst Christ und du wirst reingeschmissen. Christsein heißt Soldat zu sein. Das ist eine Sache. Ist nur ein Aspekt, aber ein wichtiger Aspekt. Und wenn der wegfällt, dann ist es einfach nicht echt. Und wir bauen eine Form von Gemeinde. Und ich sage es noch einmal, es ist traurig und extrem langweilig, in eine Gemeinde zu kommen, wo du spürst, Teufel, Kampf, das sind alles Fremdworte. Das hat mit ihrem Leben nichts zu tun. Du erzählst was von Kämpfen, von Auseinandersetzung, von Anfechtung und die gucken dich an, denken, du Armer. Ja. Sie verstehen überhaupt nicht, was dich beschäftigt und was du da drin bist. Ja. Wir sind in einer Schlacht und das Ziel der Schlacht ist, Gott muss als Gott stehen bleiben und alles andere muss sich beugen, alles andere muss sich ihm zu Füßen legen, muss erniedrigt werden. Das ist das Ziel der Schlacht. Es geht um die Ehre Gottes. Unser Ziel ist nicht, dass wir so mal richtig uns auslassen am Teufel. Unser Ziel ist, Gott soll verherrlicht werden. Aber damit er verherrlicht wird, müssen diese hohen Festungen runter. Die müssen runtergebracht werden. Das ist unsere Aufgabe. Und ohne das verpassen wir unsere Bestimmung. Wenn Jesus von Gemeinde spricht und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, nur zweimal hat Jesus das Wort Gemeinde benutzt. Einmal spricht er von Gemeinde im Zusammenhang mit den Mächten der Finsternis. Die Pforten der Hölle, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und dann in Matthäus 18 spricht er nochmal von Gemeinde und spricht davon, wie die Gemeinde umgehen soll mit Sünde von Brüdern. Und da ist ein Zusammenhang. Wenn wir das lernen, lernen wir unsere Autorität auszuüben. Wir können nicht wachsen in der Autorität über den Feind, wenn wir Dinge tolerieren, die Gott nicht toleriert haben möchte. Wir können nicht wachsen, weil wir einen Kniefall machen vor dem Feind. Und vor dem Feind, vor dem wir einen Kniefall machen, oder über einen solchen Feind, können wir nicht herrschen. Weil der Kniefall ist Unterwerfung. Du hast das letzte Wort. Aber wir gehören Jesus und er ist das Alpha und das Omega. Und er hat das erste und das letzte Wort. Und die Gemeinde geht nach seiner Sichtweise, nicht nach der Sichtweise der Menschen. Der schlimmste Angriff des Feindes ist der religiöse Geist, wo die Worte gleich bleiben, aber die Werte sich total verändert haben. Wo es immer noch um Glauben geht und um Frieden geht und um Liebe geht und all diese Dinge, Aber die Inhalte haben sich vollständig verändert und haben nichts mehr zu tun mit der Sicht, wie die Bibel das beschreibt. Das ist der schlimmste Angriff. Das ist viel schlimmer als militanter Atheismus oder eine Verfolgung von außen durch Druck und durch Verbote und so weiter. Es ist viel, viel wirksamer für den Feind, von innen zu kommen. Und dein Lieblingsplatz ist die Kanzel. Der Platz, den der Feind haben will in der Gemeinde, ist die Kanzel. Kanzel, Keyboard, Kasse. Die drei strategischen Ks in der Gemeinde. Wenn der Teufel seine Leute hat im Lobpreis, braucht er sich um Gegenwart Gottes keine Sorgen zu machen. Ja. So, wir sind in diesem Kampf und der Kampf geht darum, der Feind Gottes muss gedemütigt werden. Okay. Jetzt zum Schluss möchte ich noch auf einen Aspekt hinweisen zum Thema einer Gemeinde, die Gott verherrlicht, eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Und da werdet ihr sehen, wie weit wir weg sind von dem Standard, der im Wort ist. Petrus sagt, die Aufgabe der Gläubigen ist die Wiederkunft des Herrn zu erwarten und zu beschleunigen. Das ist, warum wir hier sind. Und das hat unmittelbar etwas zu tun mit der Verherrlichung Gottes. Weil wenn die Gemeinde ihren Auftrag erfüllt, wenn sie den roten Teppich ausrollt und die Voraussetzung schafft, dass Jesus als König wiederkommen kann, das ist das Maximum an Ehre, das unserem König zuteil werden kann. Endlich wird er rehabilitiert. Endlich hören die Jahrhunderte und Jahrtausende alten Lügen und die Lästerung über Gott hört auf. Und die Wahrheit über wie herrlich er ist, wie gerecht er ist, wie gut er ist, wird hell strahlen durch das, was er tut und wie er zu sehen ist. So, wenn Jesus seinen Platz einnimmt, als König zu regieren über den Völkern von Jerusalem aus, das ist der Moment, wo endlich die volle Ehre wiederhergestellt wird. Wir kämpfen und wir lernen zu leben, einen solchen Lebensstil, dass wir zuleben auf die Wiederkunft des Herrn. Wenn man die Schrift studiert, der Apostel, in fast jedem Brief, ich habe es noch nicht genau erforscht, aber ich vermute, in fast jedem gibt es Bezüge zur Wiederkunft. Ganz, ganz, ganz anders, als wenn du 50 durchschnittliche Predigten heute aus pfingstlich-charismatischen Kreisen nimmst, du wirst kaum einen Bezug finden, du wirst kaum Lieder finden, in denen das vorkommt. Der König kommt zurück und die Erde wird ihm gehören und er wird regieren von Jerusalem aus und wir werden mit ihm regieren. Diese herrliche Hoffnung, die die Apostel gehabt haben, ist in der heutigen durchschnittlichen oder sagen wir es normalen pfingstlich-charismatischen Gemeinde fast nicht vorhanden. Wie anders haben die Apostel darauf zugelebt? Wie anders war das für sie eine Sache, für die man gekämpft hat? Die Wiederkunft des Herrn zu erwarten und zu beschleunigen. Wie beschleunigen wir die Wiederkunft des Herrn? Indem es eine lebendige Realität in unserem Herzen wird. Es geht um dieses eine, Jesus muss wiederkommen. Das ist die einzige wirklich funktionierende Art und Weise, wie das Leid auf diesem Planeten zu Ende gebracht wird. Es gibt keine andere Möglichkeit. Obama schafft es nicht, Frau Merkel wird es nicht schaffen, die UNO wird es nicht schaffen, der Dalai Lama wird es nicht schaffen. Aber König Jesus wird es schaffen. Er wird wiederkommen und in einem Augenblick alle Regierungen, jetzt haben wir, weiß ich, über 240 Nationen oder so auf diesem Planeten, alle Regierungen absetzen. Das ist, warum sie so kämpfen gegen seine Wiederkunft. Warum so ein Hass ist, weil sie genau wissen, wenn er kommt und seinen Fuß auf diesen Planeten setzt, ist es mit ihrer ungerechten Herrschaft zu Ende. Die Regierungen werden ersetzt werden. Wir regieren mit Christus. Auf diesem Planeten. 1000 Jahre. Das ist, was die Bibel sagt. Wie wenig ist das präsent in unseren Gebeten, in unserer Verkündigung, in unseren Liedern, in unserer Erwartung. Aber darum geht es. Das ist die gesegnete Hoffnung, von der die Apostel getrieben waren. Der König kommt zurück und er wird regieren. Stell dir vor, was das bedeutet. All das Leid wird zu Ende kommen. Nenn, was du willst, ob das Kinderprostitution ist oder Kindersoldaten oder Sklavenhandel. Was auch immer, im Kleinen und im Großen, all das wird zu Ende kommen, weil die Macht Satans und die Herrschaft der Dämonen auf diesem Planeten zu Ende kommt. Man wird keine Sünde mehr tun auf dem Berg des Herrn. Warum? Weil die Erkenntnis des Herrn das Land füllen wird. Die Erkenntnis des Herrn wird das Land füllen, so wie Wasser den Meeresboden bedeckt. Da gibt es keine trockene Stelle. Das Wasser ist überall. Und so wird am Ende die Erkenntnis des Herrn dominieren über allen Lügen, ob das Evolution ist oder irgendetwas anderes. Mit all diesen Lügen wird Schluss sein. Wie werden die Medien aussehen, wenn Jesus regiert? Welche Inhalte wird man nicht mehr im Internet finden, wenn Jesus regiert? Und die Leute schauen sich an und sagen, Internet und Jesus regiert, wie bitte? Und sie haben die Idee, das Leben hört auf, wenn Jesus kommt. Kommunikation hört auf oder Bildung hört auf. Oder das ist nicht der Fall, das Leben geht weiter. Das ist, was die Bibel sagt, das Leben geht weiter. Zu Leben gehört Kommunikation. Ob das dann noch Internet heißt oder das heutige Internet eine kümmerliche Vorstufe ist von dem, was dann an Kommunikation ist, ja uninteressant. Aber es wird Medien geben, es wird Bildung geben, es wird Gesetze geben. Es wird Werbeverbote geben. Ja. Die Idee der Menschheit, Freiheit ist, ich habe die Freiheit zu denken, was ich will, egal wie zerstörerisch das ist, das wird zu Ende kommen. Ja. Gerade neulich las ich eine kleine Notiz in Nachrichten, dass Studien erwiesen haben, dass Menschen, die viel Gewalt anschauen im Fernsehen, abstumpfen. Eine kleine Randnotiz. Ja, ich wünsche, das würden unsere Politiker einmal lesen und daraus Schlüsse ziehen. Die Bereitschaft zur Gewalt wächst bei den Menschen, die sich ständig solche Dinge anschauen. Die Gewaltschaft zur Bereitschaft, die Hemmschwelle sinkt. Also es ist nicht neutral, ob da Mord und Totschlag im Fernsehen ist oder nicht. Es ist keine neutrale Sache. Ja, jeder kann sich ja anschauen, was er will. Nein, kann er nicht. So, die Herrschaft Jesu sieht total anders aus als eine pluralistische Demokratie. Dinge, die zerstören, wird es nicht mehr geben. Es wird keine Drogen mehr geben, keine Pornografie mehr geben. Es wird eine Menge Dinge, die heute für normal geachtet werden, wird es nicht mehr geben. Und wenn wir unser Denken auf der Grundlage der Bibel füllen mit solchen Dingen, dann wird uns das real. Ja, Jesus, komm wieder. Du musst kommen. Du musst kommen. Wir sind die Friedensbewegung. Die einzig echte, funktionierende, weil wir bringen Frieden auf diesem Planeten, weil wir den Friedefürst zurückbringen. Das ist unsere heilige Mission, den König zurückzubringen. Der König muss kommen. Das ist unsere Aufgabe. Und das Gemeindeleben wird sich in der Art und Weise, wie es gelebt wird, verändern, wenn das eine Realität in unseren Herzen wird. Und darum geht es. Und wir sind diejenigen, die den Trend setzen. Wir sind diejenigen, die dem Heiligen Geist folgen. Und noch einmal, Glaube kommt durch das verkündigte Wort. Also müssen wir reden von der Notwendigkeit, dass der König zurückkommt. Wir müssen reden davon, dass das etwas mit unserer Verantwortung zu tun hat. Eine Erwartung muss in uns gebaut werden durch das Wort Gottes. Nicht irgendwie kitschig oder komisch oder irgendwie skurril, aber ganz real. Wir sind zu einem Zweck hier. Wir sind Gemeinde, um den König zurückzubringen. Das ist unsere Aufgabe. Was verkündigt wird, wird geglaubt. Was geglaubt wird, wird gelebt werden. So ist es. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir unsere Sichtweise ändern. Ich weiß nicht, mein Eindruck ist, wenn ich so durch die Gemeinden reise, und das ist ja meine Aufgabe, die Idee, wir leben auf ein Ziel zu, der König wird wiederkommen, ist fast nicht vorhanden. Fast nicht. Wenn du sagst, in deiner Gemeinde ist das alles wunderbar anders, dann herzlichen Glückwunsch. Aber in der Regel ist das nicht vorhanden. Das kommt in unseren Liedern nicht vor, in unseren Gebeten nicht vor, in den Predigten nicht vor, in der Art und Weise, wie Menschen leben. Wer macht sich Gedanken, wie sein Dienst in 500 Jahren aussehen wird? Wer? Wie, Dienst 500 Jahre? Da ist eine Hand. Ja, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Ja, wenn er über die Frage nachdenkt, vielleicht gibt es noch zwei oder drei, aber dass wir hier sein werden, ist uns gar nicht real. Was würden wir dann hier tun? Was würdest du machen, wenn du Bürgermeister wirst für ein Dorf? Wie wird das aussehen? Oder du kriegst die Universität. Ja? Oder Zeitungen oder irgendetwas. Ja? Sagen wir, also, das ist mir alles so weit weg. Ja, lass es mal näher an dich ran. Wir werden hier leben. Für 1000 Jahre regieren wir auf diesem Planeten. Wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und wenn wir mehr durch das Wort Gottes, durch Anbetung, Gott kennenlernen als ein Gott der Gerechtigkeit, als ein Gott des Rechtes, wenn wir mehr verstehen, das sind Dinge, die sind absolut furchtbar für ihn. Und das sind Dinge, die sind sehr, sehr angenehm und willkommen für ihn. Wenn wir begreifen, er ist nicht neutral, er bezieht Stellung, er hat eine Sicht zu Pädophilie. Er hat eine Sicht zu Pornografie, er hat eine Sicht zu Drogen. Ja. Und Gott will diese Übel zu Ende bringen, weil Millionen von Menschen versklavt werden durch diese Dinge. Und zerstört werden und sich gegenseitig zerstören. Gott ist nicht neutral, sagt, na ja, wenn die unbedingt wollen, ich habe ihnen freien Willen gegeben, dann dürfen sie das auch. Nein, Gott findet das furchtbar. Und er möchte, dass es zu Ende kommt, lieber jetzt als später. Und wir müssen Gott als Gottes Recht sehen und wir müssen dieses Ziel haben. Wir dürfen nicht uns belügen lassen vom Teufel. Das ist doch eine Illusion. Ich meine, eine Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Wir kennen doch die Menschen. Nein, wir kennen Gott. Und Gott schafft eine neue Menschheit. Gott schafft eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. So, wenn Gerechtigkeit für uns etwas ist, was uns bewegt, ist es ein wichtiger, eine wichtige Hilfe, um auf dieses Ziel zuzuleben. Wenn Gerechtigkeit etwas ist, was uns kalt lässt, wo wir nicht engagiert sind innerlich, ja, dann warum sollen wir kämpfen für eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt? Aber wenn Gerechtigkeit ein Thema ist, und bitte nicht so in diesem sozialen Bereich, sondern in dem Sinne, wie die Bibel das sieht, ja, wirkliche Gerechtigkeit, wo das, was Menschen zerstört, zu Ende kommt. Ich musste die Tage, als ich das vorbereitet habe, musste denken an einen gewaltigen Mann Gottes aus England, 18. Jahrhundert, Wilberforce. Kennt jemand Wilberforce? William Wilberforce? Schon mal gehört den Namen? Einer kennt ihn. Wilberforce war ein echter Gläubiger, ein Mann Gottes, der eine Bekehrung erlebt hat, der für Gott gelebt hat. Und er hat empfunden, sein Leben ist dafür da, zu kämpfen mit dem einen Ziel, die Sklaverei abzuschaffen. Dafür hat er gelebt, dafür hat er gekämpft, ist in die Politik gegangen, ja, und hat sein Leben lang gekämpft. Drei Tage nachdem per Gesetz Sklaverei im englischen Imperium für verboten und für illegal erklärt wird, drei Tage nach Erreichen dieses Ziel ist der Mann gestorben. Der hat Ausdauer gehabt, hat gesagt, ich lebe, bis ich es sehe und hat dafür gekämpft. Einem Mann ist es der westlichen Welt und Amerika musste nachziehen, nachdem England vorangegangen ist. Sie konnten nicht anders. Ja. Er hat dafür gesorgt, dass Sklaverei geächtet wurde und schlussendlich etwas Böses und Gemeines und den Teufel verherrlichende Sache angesehen wird und dass das zu Ende kommt. Ein Mann hat gekämpft sein ganzes Leben. Wenn wir Gott als Gottes Rechtskenntige von uns wären, auch Kämpfer für irgendetwas. Ja? Es gibt genügend Dinge zu kämpfen. Ja? Nehmen wir nur so ein Ding wie Abtreibung. Wie gleichgültig lässt uns das, dass Millionen von ungeborenen Babys abgetrieben werden und zu einem Großteil einfach nur für Bequemlichkeit. Das angenehme Leben nicht gestört wird. Ja. Und es gibt sicherlich viele, viele andere Themen. Wenn wir Gott als Gottes Rechts kennenlernen, werden wir Kämpfer für das Recht werden. Auf eine göttliche Art und Weise, nicht irgendwie komisch oder irgendwie so fanatisch, aber doch mit Eifer und mit Ausdauer. Lies einmal die Geschichte von Wilberforce. Es ist hochinteressant, hochinteressant, wie ein Mann dort eine ganze Gesellschaft beeinflusst hat. Und das britische Empire ist ein Riesending gewesen zu der Zeit. Es bröckelte ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber 1850 war das ein Riesending. Mit all den Kolonien in Westindien und in Afrika und alles, was sie gehabt haben. Das war eine Riesengeschichte. Und ein Mann sagt, ich verändere das Imperium. Wow. Gewaltig. Kämpfer für Gerechtigkeit. Wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt, nicht zu Besuch kommt, wohnt, bleibend, permanent, mit Wohnrecht. Das ist das Ziel. Wenn Jesus wiederkommt, jeder Schmerz, jedes Leid, jedes Geschrei wird aufhören, jede Träne wird abgewischt werden. Das ist real, ihr Lieben. Wir wollen uns nicht bestehlen lassen vom Teufel. Ja, das habe ich auch schon mal gelesen in der Bibel. Aber weißt du, ich kenne jetzt das Leben und du, vielleicht kommt es, vielleicht auch nicht. Aber das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Wir müssen uns hüten vor dieser Anpassung, dass wir das, was wir jetzt wahrnehmen an Leben, als normal erklären. Es ist alles andere als normal. Der Himmel wundert sich jeden Tag, was wir tolerieren. Und Gott sagt, wann werden meine Leute aufstehen? Wann werden meine Leute mich erkennen? Meinen Eifer für Recht und Gerechtigkeit. Ja. Oh, wir müssen mehr Gott kennenlernen. Und nicht nur in einer theoretischen Weise, sondern dass das, was ihn bewegt, in uns Wohnung nimmt. Und so wird die neue Gemeinde gebaut. Es beginnt mit etwas Neuem in uns. In uns und was in uns lebt, wird schlussendlich herauskommen und wird sich erweisen. Halleluja. So, das ist unser Auftrag, ihn groß zu machen. Ich schlage vor, dass wir noch einen Moment nehmen und dass wir vor Gott kommen und dass wir ihm unser Herz neu hinhalten und dass wir sagen, schreibe dort, lösche alte Prägungen, komm her. Komm her, graviere du deine Ordnungen, deine Gebote, deine Sehnsucht, deine Hoffnungen, dein Verlangen, dein Abscheu. Graviere das ein in unser Herz. Oh Gott, wir suchen dich. Wir geben dir unser Herz. Fülle unser Herz mit diesem Glauben. Eine solche Gemeinde, wie das Wort es beschreibt, wird es geben. Am Ende der Tage, es wird diese Art von Gemeinde geben, in völliger Übereinstimmung mit deinem guten Heiligen Geist. Nicht in Übereinstimmung mit dem Geist der Welt, sondern in völliger Übereinstimmung mit dir, mit deinen Wünschen, mit deinen Werten, mit deinem Geschmack, mit deiner Sehnsucht, mit deinem Feuer, mit deinem Eifer, mit deiner Schönheit, mit deinem Frieden, der daraus erwächst. Herr, wir danken dir so sehr, dass wir diese Hoffnung haben. Egal wie wenige wir heute sind, egal wie am Rand und übersehen diese Betonung heute sind. Das sind die Betonungen aus deinem Herzen. Das sind die Betonungen für morgen. Das sind die Betonungen, die das Christsein am Ende der Tage ausmachen wird. Und wir haben es gesehen. Wir haben es gelesen. Es ist eine Tatsache. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo deine Gemeinde in vollständige Harmonie und Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist kommt. Und dafür kämpfen wir, dafür leben wir. Eine Gemeinde, die mit einer Stimme zusammen mit dem Heiligen Geist in gleicher Intensität spricht und die sagt, komm, Herr Jesus, komm, komm wieder, komm, nimm du deinen Platz ein, regiere du, erst in der Gemeinde und dann in der Welt. Regiere du, nimm deinen Platz ein. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns Weisheit gibst, dass du uns Anregung gibst, wie wir diese Flamme der Erwartung wachhalten können, wie wir diese Flamme schützen können vor der erstickenden und lähmenden Gewalt des Geistes dieser Welt, wie wir diese Flamme der Erwartung pflegen können. Es geht um deine Ehre. Es geht um deinen Namen. Es geht darum, dass du als groß und herrlich und wunderbar gesehen und gefeiert und bejubelt wirst. Darum geht es. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Dein ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Und wir bitten dich um ein fortwährendes Wunder an unseren Herzen. Bewahre uns, dass wir nicht abstumpfen. Bewahre uns, dass wir nicht abschweifen. Bewahre uns, dass wir nicht uns mit dem Status quo irgendwie zufrieden geben und dann irgendwie unterhalb dieser Begrenzung irgendwie versuchen, uns nett einzurichten. Lass diese himmlisch revolutionäre Gesinnung in uns immer klarer hervorkommen. Dein Reich. Alles andere ist es nicht wert. Dafür leben und dafür kämpfen wir. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, was immer notwendig ist, tu es in uns, damit das stärker wird. Gerade jetzt, Heiliger Geist, wir empfangen dich. Wir geben dir Raum. Wir wollen dir sagen, du sollst wissen, dass uns das wichtig ist. Und dass wir wollen, dass uns das immer wichtiger wird. Und wir bleiben nicht stehen bei dem geringen Maß an Intensität und an Eifer, das wir jetzt haben. Du sollst wissen, es soll uns wichtig sein. Es muss in uns leben. Komm. Tu ein Wunder. Ändere unseren Geschmack. Ändere unsere Ausrichtung. Ändere unsere Perspektive. Jesus, du sagst, du bist gekommen, um ein Feuer auf diese Erde zu werfen. Das Feuer deiner Gerechtigkeit, deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit, das Feuer deines Eifers, das ist, was wir alle brauchen. Und wir sagen Ja dazu, mehr davon, mehr davon in unserem Herzen. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen können, wenn wir solche Gebete sprechen, dass es immer eine Gelegenheit, die du wahrnimmst, uns weiterzubringen, uns tiefer zu führen, uns zu erweitern, uns auszubauen, Raum einzunehmen in uns. Herrlicher Gott, das ist, was wir wollen. Wir ehren dich, geheiligt werde dein Name. Halleluja. Amen. Amen. Amen.